Großbären Inside, der Podcast.
Herzlich willkommen. Hier ist Großbären Inside. Hallo Großbären, hallo Diedersdorf, hallo Heinersdorf, hallo Kleinbären. Hier ist der Podcast der etwas anderen Art. Hier ist Großbären Inside, der Nachrichtenkanal rund um unsere Gemeinde, Großbären und die liebesvollen Ortsteile. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 12. März 2021. Und inzwischen haben wir schon, Hut ab, die 31. Sendung in der 10. Kalenderwoche dieses neuen Jahres. Ich habe versucht, wieder einige spannende Themen für euch rauszusuchen und sicherlich war diese Woche, hatte sie einige spannende Themen. Sie hatte zum Beispiel einen Hauptausschuss, der war ganz interessant, weil er alles rund um das Thema Feuerwehr so ein bisschen dargestellt hat. Wir haben über den Brandschutzbedarfsplan, das ist so eine Grundlage, wie wir die nächsten Jahre uns feuerwehrtechnisch aufstellen wollen. Und er hat so ein bisschen den Jahresbericht gehabt, der Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehrkameraden, also wie viele Einsätze sind sie gefahren, wie sieht überhaupt die Statistik innerhalb unserer unser Wehren, also unser Ortswehren, davon haben wir nämlich vier. Wie sieht das da aus? Also das war schon spannend. Es gab dann so ein bisschen Beigeräusche, möchte ich es mal nennen, dass der Bürgermeister den Ältestenrat abgesagt hat, dass er verschiedene Dinge einfach, das ist dann im Schal drum, wenn es dann so ist. Es gab so ein paar positive Nachrichten, dass die Kita jetzt endlich öffnet. Also das heißt jetzt, also dann eher knapp in einem Monat wird sie dann geöffnet sein und so ein paar grundlegende Dinge haben sich durchaus positiv, einige Dinge haben sich auch etwas negativ entwickelt. Ich habe zum Beispiel mal etwas gemacht, wo ich dann angesprochen worden bin auf eine Diskussion, die wir gerade im Internet, im Facebook geführt haben, rund um eine neue Mikrofonanlage, die die Gemeinde kauft. Dazu habe ich dann auch noch ein bisschen was gesagt. Ich kann die Aufregung durchaus verstehen, aber wer mal ein bisschen hinter die Fassade guckt und hinter die Aussagen, der wird feststellen, dass es kostet so viel, wie es kostet. Das mag man jetzt nicht gerne hören, aber die Preise sind verboten hoch. Aber sie wird ja benötigt. Ist ja nicht so, dass man sich da irgendwelchen Luxus leistet, aber das tut man eben auch, weil einfach die Bescherietechnik, die wir haben, einfach nicht mehr so hundertprozentig funktioniert, wie wir es gerne hätten. Dann hatten wir einen Ortsparat Diedersdorf, da gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. Diesmal habe ich mir vorgenommen, weil ich sonst mich meistens ärgere darüber. Also diese politische Woche war, wie gesagt, schon von einigen Höhepunkten durchzogen. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen. Ich habe Ideen bekommen, Vorschläge bekommen, wie wir die Gemeinde weiterentwickeln können. Das ist sehr wichtig. Es läuft ja noch nebenbei die Umfrage, die wir machen. Auch die findet man jetzt in Facebook noch. Da sind schon ganz interessante Daten bei rausgekommen. Und wie gesagt, ihr seid alle aufgefordert, fleißig Vorschläge und Wünsche uns mit auf den Weg zu geben, weil nur wenn man die Ideen und die Wünsche kennt, dann kann man sie gegebenenfalls vielleicht sogar umsetzen. Ne? Also ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuhören. Bleibt mir gewogen, habt eine halbe Stunde in jedem Fall, die habt ihr ja mit mir. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Die teure Mikrofonanlage. Auch in dieser Woche gab es ein kleines Aufregerthema, gerade in den sozialen Medien. Es wurde vielfach darüber spekuliert, warum die Gemeindevertretung eine Beschaffung beschlossen hat, und zwar eine neue Mikrofonanlage. Und da hatten die gar nicht mal die Leute aufgeregt, dass es eine Mikrofonanlage war, sondern da stand auf einmal drin für 40.000 Euro. Ja, das ist heftig viel Geld. Aber man muss ein bisschen die Aufregung, reduzieren. Wir haben vor Jahrzehnten fast mal eine Mikrofonanlage gekauft, die kostete damals auch schon 20.000 Euro. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit dieser Anlage gehabt, weil sie ganz einfach in die Jahre gekommen ist. Jetzt hat irgendwann vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, haben wir mal in den Haushalt 20.000 Euro eingestellt, weil zu diesem damaligen Zeitpunkt man eben sagte, okay, so eine Anlage mit Aussteuerungsmöglichkeiten, mit verschiedenen Geräten kostet eben zu viel. Wir haben sie dann nochmal notdürftig instand gesetzt. Dann hat sie jetzt wieder eine Zeit funktioniert, aber ja, langfristig ist das keine Möglichkeit. Wir werden eben auf andere Geräte umsteigen müssen. So, jetzt hat die Verwaltung mal geguckt und hat gesagt, passt mal auf, wir haben zurzeit 22, glaube Mikrofongeräte, die in Reihe geschaltet werden und was uns immer wieder einschränkt von der Art und Weise, wie wir letztlich sitzen müssen oder aufgrund der Mikrofonanlage sitzen müssen. Also hat die Verwaltung mal gesagt, wir könnten natürlich auch Mikrofone kaufen, die dann ja andere Kabelverbindungen teilweise über Funk funktionieren, womit wir einfach mehr Möglichkeiten haben. Ja, das war dann ganz gut. Erschreckenderweise mussten wir eben, wie gesagt, als Gemeindevertretung einen Antrag machen. Normalerweise wäre das, da wir ja schon mal die Beschaffung beschlossen hatten, hätte man irgendwann erwarten können, dass die Verwaltung einfach ausschreibt und die Dinger beschafft. Jetzt bedarf es eben einen SPD-Antrag. Die haben gesagt, okay, wir sollten jetzt die Mikrofonanlage dann doch mal jetzt austauschen und neu beschaffen. Also gab es diesen Beschluss. 40.000 Euro ist, wie gesagt, eine Menge Geld, aber man darf mal eins nicht vergessen. Wir haben zurzeit, wie gesagt, knapp 22 Geräte. Wir müssen die Geräte eh ausweisen, beziehungsweise muss die Anlage ausbaufähig sein, weil sobald die Gemeinde über 10.000 Einwohner hat, wird sie bei der nächsten Kommunalwahl nämlich auch einen größeren Gemeinderat haben. Der steigt dann nämlich an von 18 plus 1 auf 22 plus 1. Plus 1 ist immer der gewählte Bürgermeister, der wird ja nicht auf der Kommunalwahl gewählt, da werden ja nur die Mitglieder der Gemeindevertretung gewählt, sondern der Bürgermeister wird ja alle 8 Jahre gewählt. Das ist ja ein bisschen was anderes. Gleichzeitig brauchst du natürlich immer noch mal ein paar Geräte, um ganz einfach weitere Mitarbeiter der Verwaltung oder Gäste oder sei es nur jemand wie die Protokollantin oder den Protokollanten, dann im Endeffekt, dass er eben auch mal sagen kann, ja, können Sie es nochmal wiederholen, ich habe das nicht verstanden, wie auch immer. Also man braucht schon ein paar Geräte. Wir sind jetzt so in der Planung gewesen bei 25. Wie gesagt, es ist eine Maximalsumme. Wir alle hatten die Hoffnung, dass man dann sagte, ja okay, wenn es dann 25, vielleicht auch 30.000 Euro sind, also ein Tausender pro Gerät, das ist schon heftig, aber damit, wenn dann die Technik eben so viel kostet, dann ist das so. Interessanterweise ging es dann auch darum, na, wie machen wir das denn eigentlich zukünftig, wenn dann noch weitere Möglichkeiten sind? Also sprich nicht nur, dass wir die Mikrofone brauchen, um uns miteinander verständigen zu können, sondern sie müssen ja im Endeffekt vielleicht auch mal so etwas wie Übertragungsmöglichkeiten ja gewährleisten können. Also sprich, dass du etwas streamst irgendwohin oder du in die Öffentlichkeit zeigst oder dann eben mit nicht nur mit Ton, sondern dann eben mit Bild und Ton zum Beispiel verbreitest. Also hat man sich dafür entschlossen und sagt, okay, dann lass uns mal schauen. Was viele immer unterschätzen ist, nicht, weil man jetzt zum Beispiel irgendwelche Tablets hat oder Handys hat mit einem Headset, dass du dich miteinander unterhalten kannst. Die Vorgabe in der Kommunalverfassung sagt im Regelfall immer, dass alle Sitzungen öffentlich sein müssen. Öffentlich heißt auch, wenn man jetzt eine reine Online-Sitzung macht, dass diese Sitzung logischerweise übertragbar sein muss. Oder sie muss zumindest übertragbar sein in einen Raum, wo dann andere Menschen sitzen, nämlich die Zuschauer. Wenn es nicht möglich ist, dass Zuschauer im gleichen Raum sitzen. Das ist immer so eine kleine Herausforderung. Nichtsdestotrotz hat man jetzt gesagt, okay, wir schaffen die Anlage an. Dass dann das zu diesem Preis ist, wie gesagt, das war schon, hat uns alle sehr überrascht. Gleichwohl, nur weil da eine Maximalsumme drin steht, heißt das nicht, dass wir wirklich für die Maximalsumme einkaufen müssen, sondern wahrscheinlich, also wir alle haben die Hoffnung, dass wenn dann die Ausschreibung kommt über diese Geräte, dass wir dann auch preiswerter sein werden. Ne? Also wir hatten schon gesagt, wichtig ist eigentlich, dass man eine modulare Anlage nimmt, die dann auch ausbaufähig noch ist. Denn das ist unsere Anlage leider nicht aufgrund des Alters. Also es ist ein Aufregerthema, ja, weil 40.000 Euro sind eben 40.000 Euro, hört sich viel an. Jeder, der sich mit Aufnahmetechnik und so ein bisschen beschäftigt, wird irgendwann feststellen, dass wenn man so Konferenzequipment hat, dann ist man eben nicht mehr bei geringen Summen, sondern dann ist man bei relativ viel Summen, also hohen Geldsummen, und das ist jetzt erstmal so. Ich habe die Hoffnung, dass man vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgeben muss, dass wir das erstmal nur so als, ja, ich sag mal, Rahmen festgelegt haben, in der Hoffnung, dass wir die Geräte vielleicht etwas preiswerter einkaufen können. Und es gab in dieser Woche einen Hauptausschuss. Der Hauptausschuss ist ja einer der wenigen Ausschüsse, also im Endeffekt der einzige Ausschuss nach der Gemeindevertretersitzung, der eben auch selbstständig Beschlüsse fassen kann. Und normalerweise werden dort auch Beschlüsse vorbereitet für die Gemeindevertretersitzung, also dass wir uns zumindest schon mal grob abstimmen, was ist dort Inhalt eines Beschlusses für die Gemeindevertretung, die ja dann 10 Tage meistens später ist. In diesem Fall hat der Bürgermeister uns über informiert, über den Wochenmarkt, ein bisschen über was insgesamt gelaufen ist. Dann hat er über eine EU-weite Ausschreibung für unsere Grünlandpflege ein bisschen einen kurzen Überblick gegeben. Und wir haben den statistischen Jahresbericht der Feuerwehr zu hören bekommen. Das war schon alles sehr spannend, und wir haben dann eigentlich im öffentlichen Teil nur einen Beschluss gefasst. Und dieser eine Beschluss ist der sogenannte Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Großbeeren. Beziehungsweise wir haben den Beschluss empfohlen für die Gemeindevertretersitzung, dass dort drüber abgestimmt werden kann. Was ist der Brandschutzbedarfsplan? Naja, jede Gemeinde tut gut daran, sich so etwas aufzustellen. Bei uns hält er normalerweise 5 Jahre, und er macht eigentlich nichts anderes, als dass man sich die Ist-Situation mal ansieht, was den Brandschutz angeht. Also sprich, wo haben wir Schwerpunkte? Und wie sind wir vom Brandschutz insgesamt aufgestellt? Das betrifft dann vor allem die Feuerwehren, also unsere freiwilligen Feuerwehren. Wie lange brauchen sie an jedem Punkt? Da werden dann eben auch bunte Bilder gemacht, so mit Kreisen, wie schnell braucht die, wie groß sind unsere Einsatzzeiten, wo erwartet uns vielleicht auch zukünftig noch eine andere Herausforderung, weil eben dort manche Firmen vielleicht mit Spezialstoffen arbeiten und dergleichen mehr. Das alles kommt so ein bisschen in den Brandschutzbedarfsplan. Es wird also geguckt, wie läuft das etc. Und es wird natürlich auch gesagt, fehlt uns etwas, um unseren Brandschutz jetzt zu gewährleisten? Und wenn ja, wann müssen wir das anschaffen? Das heißt, es gibt da auch eine Investitionsplanung dran über die nächsten Jahre, welche Fahrzeuge wir ersetzen müssen. Wir haben im Jahr 2020 für die Freiwillige Feuerwehr insgesamt ein Ausrüstungsmaterial so knapp 100.000 Euro ausgegeben. Das ist jetzt nicht viel, weil wir natürlich die Jahre vorher immer schon mal Geld ausgegeben haben. Als Beispiel, in 2019 haben wir über 600 noch was 1.000 ausgegeben, aber da war eben auch die Drehleiter dabei. Die ist zwar mit 300.000 gefördert worden, aber letztlich ist da eine Drehleiter dabei, was Feuerwehrfahrzeuge sind eben nicht vergleichbar mit einem PKW, sondern die kosten im Regelfall meistens dann immer, wenn sie ein bisschen aufgeladen sind, dann eben schon mal 6-stellig. Das ist dann normal. Und wir werden die nächsten Jahre sukzessive, die ältesten Fahrzeuge werden dann immer aus dem Fahrzeugbestand rausgenommen, und dann werden wir die ersetzen und werden neu anschaffen. Und gleichzeitig guckt man immer, was ist denn notwendig? Also wie verändert sich als Beispiel ein Ortsteil, wo wir dann sagen, da brauchst du jetzt ein anderes, oder was brauchst du überhaupt, um dort den Brandschutz sicherzustellen? Und dann kriegt man meistens eine Fahrzeugklasse, und diese Fahrzeugklasse wird dann beschafft. So einfach ist das. Wir sind jetzt nächste große Baumaßnahmen oder Investitionsmaßnahmen, was so die Feuerwehren bei uns angeht, ist sicherlich, dass wir das Dorfgemeinschaftshaus in Heinersdorf, was zusammen ja mit einer Feuerwehr dort neu gebaut werden soll, ist ein 5,5 Millionen Invest. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis wir das dann auch gewuppt kriegen, weil es eben auch nichts Alltägliches, eine Feuerwehr zu bauen. Also muss man natürlich schon mal hingucken. Ja, ich habe die Hoffnung, dass wir das irgendwann noch hinkriegen. Die Heinersdorf warten jetzt schon lange auf diesen Ersatzbau. Deren Feuerwehr ist einfach zu klein und entspricht eben auch nicht mehr den technischen Normen, die man so braucht, um die Sicherheit auch der beteiligten Feuerwehrkameraden dann auch zu gewährleisten. Also muss da irgendwann mal was Neues kommen. Aber im Bedarfsplan ist eben auch alles drin. Da sind dann auch drin so, wo sind bitte Brunnen, Löschwasserbrunnen? Wenn ja, wenn wir neue Siedlungen haben, dann heißt das auch sofort, okay, wir brauchen dann noch einen Löschwasserbrunnen, der muss da gebaut werden. Es ist nicht so, dass unsere Feuerwehr oder für die Wasserentnahmestellen sind nicht so ohne weiteres an der bestehenden Trinkwasserversorgung dran. Im Gegenteil, das dürfen die nicht, weil man muss sich eins vorstellen, wenn dort ein Brandfall wäre, dann müssten die dort gehen die an die bestehende Wasseranlage ran und ziehen dort so viel Wasser raus, dass uns die Leitungen leerlaufen. Weil das natürlich eine Spitzenbelastung ist, die das Wassernetz gar nicht aufnehmen kann. Also gibt es vielerorts Löschwasserbrunnen, elektrisch betrieben, die dann eben auf das Grundwasser zugreifen oder auf Schichtenwasser, und da kann dann auch mal in kurzer Zeit viel rausgeholt werden, weil das kann die Natur kompensieren. In unseren Wasserleitungen eher nicht, weil Wasser ist eins der am stärksten überprüften Lebensmittel, die man so hat. Und deswegen auch da eben selbst die Feuerwehr nicht mehr ran. Also man hat es teilweise noch, dass es nach wie vor so Notfalldinger gibt, aber eigentlich die Wasserversorger wollen das nicht mehr. Sukzessive werden in allen Orten häufig die Brunnen, die Zugänge, die Hydranten, die da dran sind, werden dann häufig zurückgebaut. Aber gut, die Feuerwehr hat uns den Brandschutzbedarfsplan für die nächsten Jahre vorgestellt. Der ist auch einstimmig jetzt weiterempfohlen worden. Und dann gehe ich mal davon aus, dass er wahrscheinlich bei der nächsten Gemeindevertretersitzung dann auch so beschlossen wird.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
Was hat mich begeistert? Das ist diesmal ganz einfach in dieser Woche. Begeistert hat mir, dass wir durch einen Zufall dazu gekommen sind, dass die Gemeindevertretung, zumindest die Fraktionsvorsitzenden, sich in einer engen Runde mal wieder getroffen haben und haben über die weitere Entwicklung in unserer Gemeinde gesprochen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt, ich will nicht sagen, dass wir näher zusammengerückt sind, aber zumindest, dass wir wieder mehr Gemeinsamkeiten entdeckt haben und auch sagen, was wir gemeinsam eben noch umsetzen wollen die nächsten Wochen und Monate. Und das kann man ja nur gut heißen, wenn endlich man wieder miteinander versucht, zum Wohle der Gemeinde zu arbeiten. Das wird immer ein bisschen unterschätzt, dass das natürlich auch nicht freiwillig ist. Also jeder von uns ist sicherlich konsensfähig und versucht auch einen Kompromiss zu finden. Aber das ist bei einigen Dingen einfach mal im politischen Raum nicht so ohne weiteres möglich. Umso schöner war, dass wir es geschafft haben, uns mal wieder zusammenzusetzen und einfach so zwei, drei, nennen wir es mal, Kieselsteine erstmal am Anfang wieder auseinander weggeräumt haben. Vielleicht werden es irgendwann noch große Brocken. Ich bin da gute Dinge, dass das funktioniert. Es ist zumindest ein positives Zeichen.
Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
Ja, was gab es noch? Also es gab noch, wie immer in unserer politischen Gemeinde, zwei, drei Dinge, die schön mal zum Lächeln sind, mal weniger zum Lächeln sind. Viele haben es gesehen, dass die Arbeiten für unseren möglichen Wochenmarkt auf dem Gutshof weiter vorangeschritten sind. Erstaunlicherweise stehen jetzt da Lampen. In der Gemeindevertretung selber ist das so ein bisschen alles, ich sag mal, in einer merkwürdigen Stimmung aufgenommen worden, weil ein Großteil der Arbeiten oder ein Großteil der damit verbundenen, ich sag mal, Verwaltungsabläufe sind eben mal komplett an der Gemeindevertretung vorbeigegangen. Das sind aber die, die eigentlich darüber zu entscheiden haben, inwieweit wir Kosten dafür ausgeben, wenn mal eine Mauer weggerissen wird oder neue Laternen hinkommen. Das ist zwar mal angekündigt worden, dass es das gibt, allerdings ist es in dem verwaltungsrechtlichen Verfahren immer so, dass die Gemeindevertretung oder, wenn die Summen etwas geringer sind, zumindest der Hauptausschuss, müssen im Endeffekt ihr Placebo geben, dass es funktioniert. Und unsere Verwaltung begründet das zurzeit damit, dass es ja ein Akt der laufenden Verwaltung ist. So nennt sich das, Akt der laufenden Verwaltung. Und immer wenn man das hört, kann man nur sagen, ein Akt der laufenden Verwaltung ist klar definiert als immer wiederkehrende, grundlegende Dinge, wo der Haushaltsgeber, also in dem Augenblick die Gemeindevertretung, auch Geld bereitgestellt hat. Der Abriss einer Mauer ist kein Akt der laufenden Verwaltung. Es sei denn, wir hätten 100 Mauern, die wir einreißen müssen. Aber wenn es nur eine ist, ist das kein Akt der laufenden Verwaltung. Das gleiche ist wie die Anschaffung von Solarlampen. 6 oder 7 Stück ist auch kein Akt der laufenden Verwaltung. Auch wenn das Geld alles schon im Haushalt mal war, mal für andere Gründe gedacht war, Das ist alles kein Akt der laufenden Verwaltung. Da muss eigentlich immer die Gemeindevertretung zumindest involviert werden, wenn es eine Ausschreibung gibt, also ab einem gewissen Schwellenwert finanziell muss die Gemeindevertretung da ganz klar informiert werden. Das hat irgendwie alles nicht so stattgefunden. Man hat uns mündlich was zugerufen, hat dann gesagt, ja, in dem einen Ausschuss hattet ihr alle Informationen, nur der Ausschuss hat nicht stattgefunden, der ist pandemiebedingt abgesagt worden. Das ist dann immer so ein bisschen so, dass, wie jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Die Fläche ist fast fertig, die Mauer ist weg, es ist eine Ebene entstanden, also so, dass man dort zumindest auch nicht, wenn man was hinstellt, Angst haben muss, das Umfeld. Es ist jetzt durch dieses Solarleuchten Licht vorhanden. Es wird sicherlich noch ein bisschen wahrscheinlich Elektroarbeiten geben müssen, also dass man noch die Kabel in den Boden legt, damit dann dort, wenn dort dann ja, dann zumindest auch Strom vorrätig ist. Und dann ist der nächste Schritt, dass man eine Konzession ausschreibt. Und Marktkonzessionen ist etwas, was man nicht alltäglich macht. Da hat die Verwaltung schon gesagt, dass sie sich da einen Augenblick auch mal externen Rat holen muss, weil, wie gesagt, eine Marktkonzession, wir hatten in Großbeeren die letzten Jahrzehnte, muss man fast schon sagen, keine Marktkonzessionen mehr rausgeben müssen, brauchen. Und demzufolge, wenn man so etwas ausschreibt, ein Markterkundungsverfahren macht und eine Marktkonzession ja, ausschreibt, dann soll man das dann bitte auch so machen, ja, dass es funktioniert, ne? Also dass es dann auch fehlerfrei läuft und eben auch eine Entscheidung gefällt wird, damit wir dort dann den Wochenmarkt bekommen. So viel vielleicht mal, was noch so nebenbei passiert. Es sind sicherlich noch tausend andere Sachen passiert, aber dazu kommen wir später nochmal mehr. Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight, jetzt auch mit Ton und Bild.
Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
Ja, was hat mich überrascht? Überrascht hat mich die Nachricht beim Bürgermeister im letzten Hauptausschuss, in dem er uns mitgeteilt hat, dass jetzt die Kita in der Bahnhofstraße einerseits ihre Tempo-30-Zone bekommt. Da ist es so, dass die verkehrsrechtliche Anordnung, die das Straßenverkehrsamt ausstellt, ist wohl schon da. Also man muss jetzt nur noch die Schilder und die Markierung besorgen und dann wird dort vor der Kita Bahnhofstraße eben Tempo-30 sein. Überrascht hat mich, wie gesagt, dass der Start voraussichtlich zum erst am 6.4., also kurz nach Ostern, sein wird. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es schon wesentlich früher ist. Und wenn man das ungefähr weiß, dann ist das natürlich dann deswegen auch überraschend, weil wenn man einerseits früher mit rechnet und man hat auch schon Personal eingestellt, dann ist es so, dass man dieses Personal als Kommune komplett bezahlt. Sind unsere Erzieher in den Kita-Einrichtungen, gibt es ja eine Refinanzierung über dann jetzt zurzeit über den Landkreis, der uns dann zumindest die Personalkosten des pädagogischen Personals teilweise erstattet. Weil die Kita so spät öffnet, zahlen wir jetzt die Erzieher so. Das ist einerseits schade, weil natürlich das dann doch wieder auch da Geld, ich will nicht sagen, flöten geht. Das ist ja nicht so. Wir haben die Zeit ja sinnvoll genutzt. Die Mitarbeiter mussten sich einarbeiten und so ist alles gut und schön. Aber das kostet natürlich auch dann doch etwas Geld. Aber überraschend ist, sie geht jetzt langsam los. 6.4. geht sie ans Netz. Ab 1.4. soll Tempo 30 gelten davor. Ja, das ist eigentlich was sehr Positives, dass wir jetzt endlich starten können. Negatives daran vielleicht bemerkt, dass sie schon für über ein Jahr hätte ans Netz gehen müssen. Wir sind also haben nur einen geringen Verzug von, naja, 14, 16 Monaten irgendwie so. Ne? Das ist aber, jetzt freuen wir uns mal lieber, dass sie ans Netz geht und dass sie endlich da ist.
Die Enttäuschung der Woche.
Ja, enttäuschend ist in dieser Woche sicherlich gewesen, dass der Bürgermeister den sogenannten Ältestenrat abgesagt hat. Was macht der Ältestenrat? Der Ältestenrat ist eigentlich kein Gremium der Gemeindevertretung, aber letztlich hängt er natürlich mit der zusammen. Die Kommunalverfassung sagt ganz klar, was Gremien sind. Ne? Das sind eben die Sitzungen selber, die Gemeindevertretung plus eben die Ausschüsse, wobei dann besondere Stellung der Hauptausschuss hat. Und in den letzten Monaten haben wir irgendwann angefangen, dass der sogenannte Ältestenrat sich getroffen hat. Wer ist der Ältestenrat? Das sind jetzt nicht die an Lebensjahren Ältesten, das sind auch nicht die erfahrensten Gemeindevertreter, sondern für uns war das damals, als wir versucht haben, den Ältestenrat einzuführen, eigentlich nur ein Gremium der Fraktionsvorsitzenden zusammen mit dem Bürgermeister, um ein bisschen Richtlinien der Politik festzulegen, vielleicht mal manche Spannung rauszunehmen und eigentlich ja zielgerichtet zu arbeiten, um die Gemeinsamkeiten stärker zu betonen und nicht das Trennende. Und dann eben auch vielleicht mal so manche Reihenfolge festzulegen, wie was zu laufen hat, was priorisiert werden muss. So konnte man schon vor der eigentlichen Ausschussarbeit dann im Endeffekt zumindest die Rahmen festlegen. Der ursprüngliche Gedanke war damals, dass wir, das hat sogar noch die WFG gemacht, zusammen mit der SPD und den Grünen, dass wir damals überlegt hatten, einen Ältestenrat zu installieren. Dann gab es einen Antrag, der wurde auch positiv von der Gemeindevertretung ja, beschlossen. Dann ging er in die unsere Geschäftsordnung über, beziehungsweise damals sogar noch in die Hauptsatzung und ist dann vom Bürgermeister beanstandet worden. Der wollte das Ding nicht haben. Im Endeffekt hat er das dann aus rechtlichen Gründen beanstandet. Wir haben mit der Kommunalaufsicht gesprochen. Ende vom Lied war, dass man es rausgenommen hat, zumindest alle Regularien, die da drin stehen. Gleichwohl haben wir eigentlich so getan, als ob das Ding da ist. Einladende ist bisher immer die Vorsitzende der Gemeindevertretung gewesen, die lädt dann ein und der Bürgermeister kommt und man kann damit ein bisschen mit absprechen. Jetzt ist der Bürgermeister nicht erschienen, das ist eher enttäuschend. Er hat vorher abgesagt, weil er die Sinnhaftigkeit daran nicht gesehen hat. Und das führte dazu, dass der Ältestenrat dann einfach so getagt hat, nämlich ohne Bürgermeister. Und wir haben festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten und viele Themen hatten, die uns einfach auch zurzeit so ein bisschen auf den Nägeln brennen. Und das ist einerseits sehr positiv gewesen, dass wir uns eben verständigt haben. Andererseits ist es natürlich enttäuschend, wenn man genau das Gremium boykottiert oder sabotiert, was eigentlich für eine, ich sag mal, ja, für eine gute Zusammenarbeit stehen sollte, für einen fairen Austausch, der auch mal, nicht falsch verstehen, ich bin ein Freund von Transparenz in der Kommunalpolitik, ich möchte immer alles öffentlich haben, eigentlich lieber mehr öffentlich als weniger, weil ich glaube, dass wir immer diesen Transparenzgedanken nach vorne treiben müssen, aber gleichwohl gibt es einfach Punkte und dazu zählt so ein Ältestenrat, in dem man sich einfach mal abstimmt und das ist ja nicht für die Öffentlichkeit gedacht, was da passiert. Also inhaltlich werde ich jetzt nicht erzählen, was wir dort alles besprochen haben, aber es ist natürlich so, dass das da auch notwendig ist, dass wir dann eben gesagt haben, wir wollen dieses Gremium erhalten. Wir haben jetzt für uns festgelegt, wie wir es zusammenhalten oder wie wir es abhalten werden zukünftig. Und dann wird der Bürgermeister dort Gast sein oder eben auch nicht. Es spielt dann irgendwann hat es dann eben auch so einen Punkt, wo wir sagen, naja, dann ist er eben nicht dabei. Also, ne, dann kann man eben so gewisse Dinge, Einflüsse auf die Verwaltung eben nicht ausüben, aber es gibt ja genug andere Themen, die wir letztlich untereinander mit uns besprechen werden, ja, eigentlich besprechen wollen. Es ist ein bisschen untergegangen in letzter Zeit. Jetzt hat es, wie gesagt, es war an dem Donnerstag ein erster Aufschlag, der war sehr gut. Ich hoffe, dass das auch so bleibt und ich bin eigentlich ja positiv gestimmt, dass das zukünftig auch so sein wird. Wie gesagt, ich finde es enttäuschend, dass ja von den Doch sind wir sechs Fraktionen, fünf Fraktionen, von den fünf Fraktionen alle mitmachen wollen, aber eben der Bürgermeister nicht. Das ist da, dahingehend enttäuschend und gut, es ist jetzt so, wir müssen damit leben. Ne, man kann dann im Endeffekt nur den Konsens suchen, wenn man auch miteinander spricht. Und wenn man nicht miteinander sprechen möchte, dann findet man eben auch keinen Konsens. So einfach ist das politische Leben manchmal. Jahresbericht der Feuerwehr. Regelmäßig haben wir bei uns in den Hauptausschuss unsere Feuerwehrkameraden zu Gast und es ist inzwischen auch schon Tradition, dass unser Gemeindebrandmeister uns mitteilt, wie sich unsere Freiwillige Feuerwehr im letzten Jahr so geschlagen hat. Sicherlich das Jahr 2020 ist auch an unserer Feuerwehr nicht spurlos vorübergegangen, weil natürlich in der Pandemie ist man ja schon stark gebeutelt, was auch Ausbildung angeht. Aber was nicht nachgelassen hat, sind eigentlich die Einsätze. Also hier mal ein paar Eckdaten, dass man sich das vorstellen kann. Unsere Freiwillige Feuerwehr besteht aus Freiwilligen, also sprich Ehrenamtlichen, sprich der Nachbar, der Spaß dran hat, der helfen und retten möchte und sich deswegen in der Feuerwehr engagiert. Die Feuerwehr hat zurzeit 129 aktive Kameraden mit völlig unterschiedlichen Durchschnittswerten. Der Großteil ist natürlich in Großbären und dann kommen unsere drei Ortswehren, die so immer um die 12 bis 14 Kameraden haben, die dort für die Ortsteile dann auch zuständig sind. Wir haben eine sehr, im Verhältnis zum Landkreis, sehr junge, also zumindest von Durchschnittsjahren junge Feuerwehr. Unsere Feuerwehrkameraden sind im Durchschnitt knappe 38 Jahre alt, 37,9, wobei es dann je nach Ortsteil völlig unterschiedliche Altersdurchschnittswerte gibt. Die Kleinberner Feuerwehrkameraden sind im Durchschnitt 50, die Diedersdorfer sind im Durchschnitt 38,6, die Heinersdorfer 36,6 und die Großberner Feuerwehr, das sind die jüngsten, die sind 26,3. Wir haben unter diesen 129 Kameraden 39 ausgebildete sogenannte Atemschutzträger. Das sind die, die der brennenden Häusern dann reingehen mit Maske und Sauerstoffflasche hinten auf dem Rücken da reingehen. Wir hatten ein paar außergewöhnliche Einsätze. So war im letzten Jahr. Wir hatten zwei Einsätze in der Justizvollzugsanstalt Heidering, also an der Ernst-Stargardt-Allee, der Knast, wie man so schön neudeutsch sagt, zwei Einsätze, da haben dann Gefangene ihr eigenes Bett angezündet. Das gab es dann gleich zweimal. Man kann jetzt natürlich immer selber überlegen, wie kommt man auf die glorreiche Idee, in einer Gefängniszelle die eigene Matratze anzuzünden. Wo man schon sagen muss, okay, du kannst ja nicht weg. Also, ne, Feuer breitet sich aus und du bist ja eingesperrt. Aber gut, darüber muss man nicht großartig nachdenken. Wir haben 27 Verkehrsunfälle mit dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gehabt. Wir hatten 45 Brandeinsätze in der Gemeinde. Wir hatten 143 technische Hilfeleistungen. Was ist eine technische Hilfeleistung? Naja, immer dann, wenn die Feuerwehr gerufen wird, wenn als Beispiel Öl auf der Straße ist, dass man damit Bindemittel arbeitet, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Oder auch bei Sturmschäden ist die Feuerwehr dann aktiv geworden. Insgesamt gab es dazu dann noch 97 Alarmierungen durch sogenannte BMA, also Brandmeldeanlagen. Das sind ja bei den großen Unternehmen, bei den großen Hallen in den Logistikzentren, in unserem Güterverkehrszentrum, ist das meistens so, dass da sogenannte Brandmeldeanlagen dran sind und die lösen dann einfach mal aus. Also sollen natürlich auslösen, wenn es brennt, aber die Anzahl der Fehlmeldungen ist relativ hoch. Das weiß man aber in dem Augenblick nicht. Das heißt, die Feuerwehrkameraden stürzen dann von zu Hause im Endeffekt in die Wache, springen dort in ihre Klamotten, springen auf die Autos und fahren dann zur angezeigten Anlage, um dort festzustellen, dass dann die Anlage nicht funktioniert oder wie auch immer. Aber das ist wahrscheinlich das Leid eines jeden Feuerwehrmanns, dass es eben auch Fehlalarme gibt. Das ist wahrscheinlich so. Insgesamt im Jahr 2020 hatte unsere Feuerwehr 285 Einsätze. Und die sind dann so nach Tageszeit natürlich unterteilt. Wie gesagt, das ist ja auf Freiwilligenebene, aus ehrenamtlicher Art. Und was ein bisschen erstaunlich ist und einen, ich sag mal, durchaus Sorgen machen kann, ist, dass insbesondere die Tageseinsätze, also zu einer Zeit zwischen 7 bis 17 Uhr, dass die Tageseinsätze massiv gestiegen sind. Warum ist das? Erfüllt einen das mit Sorge? Naja, Hauptproblem ist natürlich, dass immer weniger unserer Feuerwehrkameraden letztlich in der Gemeinde arbeiten, sondern die arbeiten dann in Berlin oder sind weiter weg, wie auch immer. Das heißt, von den 129 Kameraden sind dann vielleicht nur noch 10, 15 wirklich greifbar, die dann diese Großteil der Einsätze, die zu Tageszeiten stattfinden, eben dann auch abfangen müssen. Ne, viele sind eben, wenn sie gerade irgendwo unterwegs sind, die reagieren dann auf den Pieper dann eben nachts. Aber zum Glück, brennt es nachts nicht so häufig oder sie müssen nicht so häufig raus, sondern sie müssen im Wesentlichen am Tag raus. Und da gab es vom letzten Jahr, von 2019 zu 2020, eine imposante Steigerung. Wir hatten in Jahr 2019 93 Einsätze zu Tageszeiten, also am ganz normalen Tag. Und die sind gestiegen auf 122. Hört sich jetzt nicht so gravierend an, aber wenn man dann weiß, dass die Anzahl der Kameraden, die gerade zu diesen Tageszeiten überschaubar ist, und B, dass die ja auch alle hier in der Gemeinde arbeiten und sie von ihrem Arbeitgeber zwar freizustellen sind, aber seien wir ehrlich, es gibt viele Arbeitgeber, die machen das eben nicht gerne. Im Gegenteil, da hat man dann sogar berufliche Nachteile, wenn man sagt, man ist ehrenamtlicher Feuerwehrmann. Fakt ist ganz einfach, dass das eben eine sehr überschaubare Gruppe ist von unseren Feuerwehrkameraden, die jetzt einen Großteil der Einsätze abfängt, und die sind eben um 30% gestiegen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, wo man aufpassen muss, dass man die nicht, dass man gerade unsere Feuerwehrkameraden, die das da leisten, nicht überfordert. Die Pandemie hat natürlich auch bei unseren Kameraden arg gebeutelt. Es gab jetzt gerade, was die Tageseinsätze, von denen ich eben gesprochen habe, aber natürlich waren mehr vorrätig, nämlich alle die Kollegen, die Feuerwehrkameraden, die in den Homeoffice sitzen, waren jetzt natürlich greifbar. So gesehen war es in diesem Jahr nicht so schlimm. Trotzdem 30% mehr muss man auch erstmal abfangen. Insgesamt hat unsere Feuerwehr 8.272 Einsatzstunden geleistet, eine Wahnsinnszahl. Und es gilt immer unser aller Dank eigentlich unseren Feuerwehrkameraden, dass es eben Menschen gibt, die sich ehrenamtlich dafür engagieren und Spaß daran haben, ja, ihre eigene Gesundheit gegebenenfalls zu riskieren für die Sicherheit anderer. So gesehen kann man das gar nicht hoch genug einschätzen. Ich freue mich immer, wenn unsere Feuerwehrkameraden sich zeigen und aktiv sind, und kann auch jedem nur empfehlen, gerade wir als Gemeinde, wir wachsen ja jedes Jahr um 5% über den Daumen, aber die Anzahl unserer Feuerwehrkameraden ist nach wie vor ähnlich geblieben. Wie gesagt, knapp 130 Menschen, die sich da engagieren, und da wäre es natürlich gut, gerade dass jeder, der das hört, vielleicht einfach mal seinen Nachbarn, wenn er merkt, da sind ein paar Leute zugezogen, einfach mal ansprechen und fragen, ob das nicht was für die wäre, für die Person etwas wäre, egal ob Mann oder Frau. Selbst unsere Jugendfeuerwehr ist ja aktiv. Also Leute ansprechen und zu sagen, komm, werde mal ein aktives Mitglied bei der Feuerwehr, kann nie falsch sein. Ich weiß, dass alle Vereine, alle Verbände immer um Ehrenamtliche, ja, buhlen, um jeder möchte seine Mitgliedszahl erhöhen, aber die Feuerwehr hat eben den Träger des Brandschutzes ist die Gemeinde, und der muss eben sichergestellt werden. Das ist kein Wahlrecht oder so, sondern da muss einfach die Sicherheit hergestellt sein. Und deswegen, warum spricht man nicht mal seinen Nachbarn an und sagt, wie sehr, wäre das nicht was für dich, willst du nicht mitmachen, etc. Ja, und wenn das so ist, dann könnt ihr gerne entweder mir die Kontaktdaten geben oder direkt unseren Feuerwehrleuten, die Ortswehrführer, egal ob das jetzt jetzt fällt mir den, das ist das Schöne, ne? Wenn man dann sowas macht, dann fallen einem die Namen nicht ein, weil man sich da dann doch wieder nicht vorbereitet hat. Also, der gute Herr Arndt in Heinersdorf, es ist völlig egal, wen ihr da nehmt. Wenn er einen Kameraden in Heinersdorf anspricht, der wird euch schon richtig zeigen, wer da, an wen man sich im Endeffekt spricht. Der Mike Arndt, der ist der Ortswehrführer dort. Dann habt ihr den Mike Busse in Kleinbären, der ist der Ortswehrführer. Dann Arvid Pisalla in Großbären ist der Ortswehrführer. Und in Diedersdorf ist es ja zurzeit ein bisschen schwierig. Hier ist es René Schuch-Steffen, der Ortswehrführer. Also die könnt ihr immer ansprechen. Ihr könnt auch mich ansprechen. Ich würde euch dann weiterleiten. Aber einfach vielleicht mal beim nächsten Tag der offenen Tür, der hoffentlich nach der Pandemiezeit wieder ist, einfach mal hingehen, mal gucken. Da wird ja immer Werbung für gemacht. Ich hätte fast gesagt, normalerweise wäre das Osterfeuer schon eine gute Wahl, aber keiner von uns weiß, ob das Osterfeuer wirklich stattfindet. Ich vermute mal, durch die Pandemie sind so eine Großveranstaltung eben noch nicht möglich. Aber wie gesagt, wer es möchte, meldet euch. Die Feuerwehr ist dankbar für jeden Neuen, der da kommt und helfen möchte. So, meine lieben Zuschauer, das war's auch für heute schon wieder. Es war inzwischen die 31. Sendung in der 10. Kalenderwoche des Jahres 2021. Da kann man schon mal sagen, Hut ab. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Inside, der kritische Blick auf die politische Gemeinde Großbären. ja, vielleicht nicht nur kritisch, vielleicht manchmal humorvoll, vielleicht auch manchmal eher betroffen, traurig, wie auch immer, sucht es euch aus. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich natürlich nach wie vor gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann doch bitte gern per Mail unter info@großbäreninsight.de. Ich freue mich, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder dabei seid. Bleibt gesund, ja, in den Zeiten nach wie vor. Haltet euch von den Viren fern. Bleibt mir gewogen. Euer Dirk Steinhausen.